Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball. Alles Gute nach wie vor im neuen Jahr, im kalten Januar. Aber der Mann mit der kalten Hundeschnauze ist heute auch wieder da. Stefan Koch, hallöchen.
Huhu, Olli.
Ich erinnere mich immer an deinen Kommentar, das sagst du so gerne, wenn einer so eiskalt ihn wie einen Dreier versenkt, kalt wie eine Hundeschnauze.
Echt? Sag ich das öfter? Dann muss ich auch
drauf achten. Es ist nicht inflationär, aber es sagt kein anderer, glaube ich, im deutschen Kommentarwesen, nur der Stefan Koch. Aber
tja, weil ich einen Hund habe und weiß, wie sich eine kalte Hundeschnauze anfühlt.
Ich habe das noch nie gemacht, weiß ich nicht. Heute gehen wir ein bisschen in die Provinz. Hast du schon mal was von Heckfeld gehört?
Ja, natürlich, weil ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet habe.
Heckfeld, 409 Einwohner, Stand August 2022. Ob es jetzt 410 sind oder 408, weiß ich nicht. Unser Gast wird das verraten, weil er die alle persönlich kennt wahrscheinlich.
Ja, aber unser Gast lebt ja nicht mehr da. Unser Gast ist da aufgewachsen und ist aber dann aus Basketballgründen in einen Bundesliga-Standort gewechselt, der so ungefähr 50 Kilometer grob entfernt liegt.
Genau, da müssen wir dann die Mutter grüßen vor allem. Das wird natürlich nachher Thema sein. Das war ja, glaube ich, mehr die Taxifahrerin in der Zeit. Und mittlerweile, nachdem er überall anders war, im Osten Deutschlands, im Norden Deutschlands, im Südwesten Deutschlands, ist er ja wieder zurückgekehrt. Ein Rückkehrer.
Ein Rückkehrer. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen, warum er das gemacht hat. Denn die letzten beiden Jahre seiner Karriere waren zwei sehr gute für ihn. Unter anderem nicht nur deshalb, weil er gut gespielt hat. In der zweiten Saison fand ich sogar sehr gut. Sondern eben auch, weil er kein Spiel versäumt hat. Er ist verletzungsfrei durchgekommen und das ist auch ganz immer ganz wichtig.
Sozusagen. Stellst du ihm die erste wichtige Frage?
Mache ich sehr, sehr gerne, Olli. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Den habe ich, ja, und der lautet Alice.
Überraschung.
Sehr ungewöhnlich. Wie kam's?
Meine Oma heißt Elisabeth und meine Mutter hat mich dann quasi als Erinnerung nach ihr benannt. Fand ich früher nicht so cool, weil ja, Elisabeth ja eigentlich eher so und dann Alice halt eigentlich auch so ein bisschen weiblich dann angehaucht war. Aber mittlerweile finde ich ihn echt schön, den Namen. Und auch die Erinnerung an meine Oma, die trage ich sehr gerne in meinem Namen.
Jetzt wissen wir deinen zweiten Vornamen, aber wissen immer noch nicht, wer du bist.
Ja. Ja, ich bin Maximilian Ellis Ukrai, spiele bei den Würzburg Baskets dieses Jahr und freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, hier beim Podcast so ein bisschen was über mich zu erzählen.
Sagt irgendjemand zu dir Maximilian oder sogar Maximilian Ellis oder sagt jeder nur Max?
Ja, Max. Max ist eigentlich schon das Normalste. Ich glaube, nur meine Mutter nennt mich ab und zu Maximilian. Sie hat mich so genannt und auch wenn ich zu Hause bin, dann kommt es ab und zu, aber ja, Max ist eigentlich die einfachste Form, gerade im Basketball auf dem Feld, da muss es schnell gehen, da ist Max immer das, was genutzt wird.
Spitzname, irgendein?
Ja, allerdings.
Ein Max?
Nein, dein Spitzname ist Irish, so.
Mein Spitzname Irish, genau. Von früher noch, aus meiner ersten Phase in Würzburg, damals Michael Meeks, der war bei uns Co-Trainer, Kanadier, und mit dem haben wir viel Individualtraining gemacht und der meinte, ja, eure Namen sind schon schön, aber ich brauche eigentlich Spitznamen für jeden. Und Konsti Ebert, der auch lange in dem Programm war, und ich, wir haben halt immer so ziemlich alles zusammen trainiert und da meinte er so, ja, Max, ja, du siehst irgendwie aus, wenn ich gut im Winter... Färbt sich mein Bart immer ein bisschen rötlich und auch die Haare sind nicht mehr so straßenköterblond, sondern es wandert leicht ab ins rötlich-orangene. Da meinte er, das sieht irgendwie aus wie ein Ire. Da habe ich gefragt, ob ich was mit Irland zu tun habe. Ich so, nein, eigentlich gar nichts. Also egal, du bist ab sofort Irish. Und der Name hat sich dann dank Ruben Spoden auch, mit dem ich da zusammengespielt habe, der hat, glaube ich, die nächsten 2-3 Jahre dann noch dafür gesorgt, dass es dass der Name auch bei jedem bekannt ist. Der hat immer gesagt, nein, der heißt nicht Max, der heißt Irish. Und dann hat sich der Name ein bisschen mit mir, hat sich dann ja gefestigt, aber so eigentlich auch nur in Würzburg. Und überall anders, wo ich gespielt habe, da war der Name eigentlich unbekannt, da wusste es, glaube ich, keiner.
Stimmt aber nicht. Also in der Pressemitteilung zu deinem Abschied in Heidelberg wurde dieser Spitzname auch zitiert. Und es wurde auch geschrieben, dass du ein großer Unterhaltungskünstler und Spaßvogel seist. Wo liegen da konkret deine Talente? Bist du ein Parodist? Singst du?
Oh,
erzählst du Witze unter der Gürtellinie? Was machst du?
Ja, ist, denke ich, eine große Mischung aus allem. Ich habe schon öfter gehört, dass ich hier ganz witzig sein soll. Ja, ich parodiere gerne auf jeden Fall. Ich habe aber glaube ich, habe ich nicht das größte Talent für. Das ist, denke ich, dann die Kombi ganz witzig. Ja, einfach so kleine Dinge, ein paar Witze, ein paar gute, lockere Sprüche. Das kann ich natürlich selber jetzt schwierig beurteilen, wo genau da meine größte Stärke ist. Aber ja, ich versuche natürlich immer so ein bisschen aufzulockern alles und mal mit dem einen oder anderen Witz auch unter der Gürtellinie oder sowas. Wenn man da den einen oder anderen Amerikaner auch mal aus der Reserve locken kann und der sich wundert, was ist denn hier los in Deutschland, was machen die denn für Witze, dann ist das immer für mich ein Schmunzler wert. Und wenn es dann aufgelöst wird, dann auch immer ganz cool.
Als Parodist, wer ist deine beste Nummer? Wen kannst du am besten nachahmen?
Oh, jetzt on the spot. Das ist natürlich jetzt aufpassen, muss jetzt aufpassen, was ich natürlich jetzt sage. Ich habe früher ganz gerne den Frank Menz nachgemacht, aber den habe ich jetzt auch schon so lange nicht mehr gesprochen, dass ich ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr richtig hinkriege. Ja, das doch, würde ich schon sagen, habe ich meistens am öftesten nachgemacht, würde ich mal sagen. Aber ja, wie gesagt, ein großes Talent sage ich mir da selber nicht nach. Also, das
Bühne frei, Frank Menz, bitteschön.
Er hat immer, in der U20 hat er immer über die Dings gesprochen. Da ging es dann immer ungefähr so, dass es immer hieß: Es ist egal, wer da kommt, ja. Ob das die Litauer sind oder die Spanier oder die Holländer. Ja, wir sind die Deutschen und wir klatschen die weg. Und so in die Richtung ging es dann immer.
Hey, wirklich gut. Also,
ja.
Also starke Nummer, Irish, gar keine Frage.
Ja, also war eine gute Zeit mit ihm auch in der U20. Er hat auch mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber er hat immer die richtigen Ton gefunden und das ist dann einfach in meinem Kopf aufgeblieben. Er hat einfach eine Stimme, die ich ganz gut nachmachen kann und das ab und zu nutze ich das. Na gut, also viele kennen da den Frank Menz nicht mehr so, also gerade die Amerikaner, wir können da nichts mit anfangen, aber der eine oder andere Deutsche von früher, mit dem ich ja zusammengespielt habe, die kennen den noch und da ist es dann mal ein Schmunzler wert.
Auf jeden Fall. Lernt man solche Talente in der Provinz in Heckfeld, weil man da sonst nichts anderes machen kann? Ich war mal eben auf Wikipedia, neben dem Muckbach, den ja jeder kennt, der da, glaube ich, in der Nähe ist, stand denen als tolle Gebäude oder was, die beiden Autobahntalbrücken, die über die A81 gehen. Also, wenn das schon das Beste ist an Heckfeld, jetzt bist du dran.
Ja, es ist schon sehr, sehr, sehr provinzial auf jeden Fall. Es ist ein kleines Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wie gesagt, da, wo jeder jeden kennt. Es ist wirklich so, es gibt jetzt nicht mehr Kühe als Einwohner, das nicht, weil ja einfach keine wirklich großen Landwirte da sind, aber die Chance wäre da gewesen. Ja, eigentlich meine Heimat, ja, was soll ich dazu sagen? Ich fühle mich da unheimlich wohl. Auch ich freue mich immer, jedes Mal zurückzukommen. Ist natürlich immer ein bisschen weit weg. Man kann nicht wirklich viel machen. Man ist auf ein Auto angewiesen. Und auch früher musste man immer irgendwie nach Lauder Königshofen in die Stadt, um irgendwas zu machen. Aber gerade als kleiner Junge mit meinen Freunden, da war ich jeden Tag draußen, habe viel Sport gemacht, viel Fußball gespielt. Das ist eigentlich eine Fußballecke. Und da spielt man von im Dorf halt gegen alle anderen Dörfer, die da drumherum liegen. Und ich hatte eine wirklich schöne Kindheit. Und ja, ich bin eigentlich im tiefsten bin ich eigentlich immer noch so ein Landei, der ist mittlerweile halt so ein bisschen in die Stadt gezogen ist. Aber ja, das ist meine Heimat und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn es irgendwie erwähnt wird. Und wenn ich da als berühmter Sohn der Stadt gelte und so, und wenn die Leute mich auf der Straße grüßen und mich fragen, dass sie sich jetzt alle wieder freuen, dass ich bei den Baskets bin und dass sie mal vorbeikommen. Und das ist einfach, ja, das ist schön und freut mich einfach wieder, dass es möglich ist, dass ich da auch mal während der Saison vorbeikommen kann.
Du hast beim FC Heckfeld Fußball gespielt. Ich habe mal geguckt, es läuft nicht so gut. Das letzte Spiel am 5.11. in der Kreisklasse A hat der FC Heckfeld 2:0 verloren bei der Spielgemeinschaft Windischbuch-Schwabhausen 2. Was ist da los? Ist mal eine lange Winterpause. Und das nächste Spiel ist erst wieder am 10. März. Ne? Alle Leute aufschreiben, alle hingehen. Da gibt es ein Heimspiel in Heckfeld. gegen die Spielgemeinschaft Uisigheim 2 Gamberg. Sind da Chancen, dass sie das möglicherweise gewinnen?
Ja, Chancen sind da auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht nie beim FC Eckfeld gespielt, weil der FC Eckfeld keine Jugendmannschaft hatte. Ich habe im Nachbarort gespielt, FV Oberlauda. Aber es war immer mein großer Traum, irgendwann mal beim FC Eckfeld zu spielen, als ich noch Fußball gespielt habe. Und ich glaube, vor 2 Jahren hatten sie so eine gute Mannschaft, dass sie sogar aufgestiegen sind. Aber ich glaube, letztes Jahr dann in der Liga 1 höher so wieder komplett alles verloren und wieder abgestiegen. Und naja, es ist ja Sonntag 15 Uhr Fußball, erste Mannschaft, viel Bratwurst, viel Bier. Und das ist, glaube ich, auch der große Sinn der Sache. Ja, ich war schon lange nicht mehr da, aber ich kenne ein paar Jungs, die da noch spielen, die erzählen mir dann immer, wie es ein bisschen läuft. Und dieses Jahr ist, glaube ich, wieder ein bisschen besser als letztes Jahr, weil sie ja da eine Liga höher waren.
Ich finde das überragend, wenn ich es gerade überlege, wie ein Fußballer hat. Ich meine, großer Traum ist mal für Bayern München, Real Madrid oder wen auch immer zu spielen. Du sagst, für mich war mein großer Traum, für den FC Feld zu spielen. Großartig. Also.
Ja. Ja, ich bin als kleiner Junge da immer rumgerannt, wie es halt so ist bei den Spielen und habe hinterm, wenn sie mal wieder hinten lagen, sage ich jetzt mal, habe ich hinterm Tor vom Gegner die Bälle aus dem Gebüsch ziehen müssen, damit es schneller geht und dem Torwart hinlegen muss. Da war ich quasi Balljunge. Und ja, so, da bin ich halt aufgewachsen und das waren meine großen Helden. Neben natürlich, ich war großer Bayern-Fan, das war natürlich der große Traum. Aber den Umweg FC Heckfeld, den hätte ich noch genommen und dann abgebogen wäre ich dann wahrscheinlich zum FC Bayern. Dann hätte ich
Natürlich.
nicht Nein sagen können.
Natürlich. Welche Position hast du denn gespielt? Warst du ein großes Kind? Warst du also der Stürmer, der vorne alles dann mit dem Kopf verwandelt hat, oder warst du der kantige Innenverteidiger, der alles weggegrätscht hat?
Ich war der kantige Innenverteidiger hinten. Ja, alles weggekretscht, aber dann so bis so 11, 12, das ist dann glaube ich so D-Jugend, da spielt man ja noch auf diese kleineren Felder, da war ich wirklich gut. Also ich war ein guter Verteidiger, ich war jetzt nie ein guter Fußballer, glaube ich, aber ich konnte gut die Männer vor mir halten und die Bälle weg, ja, einfach auch körperlich die Bälle weg, ja, stehlen, sage ich jetzt einfach mal, um den Basketballschlägen zu bleiben. Aber als es dann auf die großen Felder ging und ich dann auch angefangen bin, als ich dann angefangen habe zu wachsen, so rum, wurde ich einfach ein bisschen langsamer und die ganzen anderen Fußballer, die sind einfach klein geblieben und sind mir dann einfach weggerannt oder um mich rum und irgendwann, ja, war ich dann mehr so Per Mertesacker-mäßig, der dann sich sehr auf sein Stellungsspiel verlassen musste, sage ich jetzt mal. Und das hat mir dann einfach, ja, irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und dann ist Training auch keinen Spaß mehr gemacht und dann irgendwann, ja, war nach einmal die Woche Training, war es mir einfach zu viel und habe gesagt, nee, so oft will ich nicht trainieren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich höre auf. Und dann war es das erste Mal mit Fußball, auf dem ich lange gespielt habe. Ich glaube, so 10 Jahre. Ich habe ja früh angefangen, mit 3 oder so schon in den Bambinis. Habe ich das Kapitel beendet, relativ früh.
Gibt es denn in Heckfeld bei in einem 400-Seelendorf irgendwo einen Basketballkorb?
Es gab früher einen Basketballkorb, ja, auf dem öffentlichen Spielplatz quasi, da auch so ein kleines Fußballfeld war. Aber zu der Zeit habe ich den, glaube ich, nie benutzt. Also ich habe spät mit Basketball angefangen. Wir hatten zu Hause dann noch einen Korb hängen am Schuppen quasi hinten. Der war nicht auf Originalhöhe, aber auf den habe ich dann ab und zu mal geworfen mit meinem Vater, der ja Basketball gespielt hat früher. Und ja, dann haben wir irgendwann, als es dann mit Basketball ernster wurde und ich auch angefangen habe, dann hat mir mein Vater irgendwann über einen Kollegen so einen selbstgebauten Originalhöhlenkorb ja, gebauen lassen und der stand dann bei uns in der Einfahrt. Das war dann quasi der einzigste richtige Basketball Korb in Heckfeld, nachdem der andere, glaube ich, auch irgendwie abgerissen war. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie da hat sich mal jemand dran gehängt und dann ist das Ding natürlich abgerissen und dann war es ganz lange, gab es ganz lange keinen mehr.
Die Anfänge waren schwer in Heckfeld, schon aufgrund der Situation mit den Körben. Gar keine Frage. Du hast, glaube ich, deinen ersten Kontakt mit Basketball in einer Schul-AG gehabt, die aber nicht mal an deiner Schule war. Ist das
Ja,
korrekt so?
das ist korrekt, ja. Also ich habe, nachdem ich Fußball aufgehört habe, ja, war einfach so, ich musste mich irgendwie bewegen, weil ich glaube, meine Mutter hat auch damals irgendwie vermutet, dass ich so ein ADS leide, weil ich schon wirklich in der Schule nicht der Beste war und mich einfach, wenn ich mich nicht bewegt habe, dann auch wirklich unruhig war. Da hat sie halt gesagt, dass ich irgendwas machen soll oder irgendwie was versuchen soll und ob ich nicht Basketball versuchen will, weil sie als Talentscout gesehen hat, dass ich auf dem Korb, ja, der bei uns am Schuppen hing, gar nicht so schlecht werfe. Und mein Vater hat das auch gemeint und dann haben wir halt gesucht, was in der Nähe ist. An meiner Schule gab es keine Basketball-AG. Da mussten wir dann quasi nach Tauber. Und in Tauberbischofsheim gab es an der Schule eine Basketball-AG. Und das war, glaube ich, ganz cool. Da konnte ich zweimal die Woche hin. Da habe ich dann gelernt, ja, den Korbleger gelernt, wie man das macht, die Grundlagen, und habe dann so ein bisschen mittrainiert. Dann ging es aber so weit, dass sie zum Turnier gefahren sind. Ich weiß gar nicht, ob es Jugend trainiert für Olympia oder sowas war in die Richtung. Auf jeden Fall konnte ich nicht mitmachen, weil ich ja nicht an der Schule war. Und das fand ich dann blöd. Ich wollte nicht nur trainieren, ich wollte auch irgendwie spielen und damit dann versucht, eine andere Lösung zu finden. Aber ja, das war mein allererstes richtiges Basketballtraining. Das war an der Schule in Tauberbischofsheim. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Schule hieß, aber an der Schule AG, da habe ich angefangen, Basketball zu spielen.
Auf jeden Fall wird die Schule in 10 Jahren in Max-Ugai-Schule umbenannt. Aber bevor das jetzt soweit ist, also das hat nicht funktioniert. Dann hast du mit 13 in Würzburg angefangen. Du hast deine Mutter schon erwähnt. Von wem ging denn der Impuls aus? Jetzt muss der Max zweimal die Woche nach Würzburg zum Training. Mehr von dir? Musstest du sie nerven und sagen, hey Mama, fahr mich da hin? Oder hat sie gesagt, hey, du kleiner ADSler oder was sie immer dir dazu geschrieben hat,
Ja.
sieh mal zu, dass du dich bewegst.
Little
Ja.
Irish.
Nee, der finale Impuls kam schon von ihr aus. Also für uns war Würzburg quasi damals, da sind wir nicht so oft hingefahren. Das war, ich will jetzt nicht sagen, eine Weltreise, aber es war schon, da ist man jetzt nicht mal eben so hingefahren. Das war dann ein großer Shopping-Ausflug oder wenn man mal wirklich was besorgen musste, dann sind wir nach Würzburg gefahren. Ansonsten waren wir bei uns im Umkreis und wir haben ja auch erst gesucht, ich war noch in Bad Mergentheim dazwischen, da war so eine Freizeit-Basketball-Mannschaft, nur mit Erwachsenen, da habe ich dann auch noch ein bisschen mitgespielt. Da hat aber mir niemand was beigebracht, da hieß es einfach nur 5 gegen 5. Da war ich mal mit meinem Vater, der meinte auch, ja, das ist okay, da wird man tougher und wie auch immer als kleiner Junge, aber man lernt nicht wirklich, wie man das spielt. Und meine Mutter hat dann letztendlich gesagt, dass sie ja, mit meinem Vater gesprochen hat. Der war früher in der TG Würzburg gespielt und meinte, das ist quasi der nächste Verein, also in der Nähe. Und meine Mutter meinte dann, okay, wenn es so ist, dann hat sie sich bereit erklärt, mich zweimal die Woche nach Würzburg zu fahren am Anfang. Und ich bin nach der Schule abgeholt und dann nach Würzburg gefahren. 14 Uhr war, glaube ich, schon das Training. Dann hat sie quasi 1,5 Stunden gewartet und mich wieder mit eingepackt und nach Hause genommen. Also das war so ging es los. Und wenn sie das, glaube ich, nicht gemacht hätte von mir, wäre der Impuls nicht gekommen. Also ich wusste nicht, ich wusste, dass es in Würzburg da irgendwie Basketball gibt, aber es war einfach für mich zu weit weg. Ich hätte dann wahrscheinlich irgendwann was anderes gemacht und kein Basketball mehr gespielt.
Comedian, parodierst Leute, das sind große.
Comedy wäre ich dann, ja. Comedian
Kann
vielleicht.
man
Nein,
machen.
nein.
RTL Samstag, RTL Samstagnacht.
Ja, schade, Basketballer geworden.
Ja. Ist, was
Genau,
ähnlich ist, kann er noch werden.
genau. Nee, Max bei RTL Samstagnacht und Wigald Boning in der Basketball-Bundesliga. Aber
Ja.
wie lange habt ihr das aufrechterhalten, bevor du dann endgültig nach Würzburg gezogen bist?
Es ging schon eine Weile, muss ich sagen. Am Anfang waren es ja nur zweimal Training, dann irgendwann war es dreimal, dann war ich. Das war, glaube ich, in der U14, da war ich der ältere Jahrgang. Also habe ich quasi das ganze Jahr so beendet, haben wir gespielt. Das war schon Baskets, das war Würzburg Baskets schon damals.
Ja.
Und dann ging es darum, in die nächste Jahrgangsstufe zu kommen. Das war dann die U16. Das war, glaube ich, das erste Jahr JBL oder ich glaube, das zweite Jahr JBL. Und Würzburg hatte im ersten Jahr, glaube ich, keine JBL gehabt oder ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Da ging es zu den Tryouts. Und da habe ich gesagt, ja, ich gehe da natürlich auch hin. Weil in dem ersten Jahr ich schon ganz gut war, habe ich dann schon gemerkt, ich war einer der Besseren im Team. Und damals mit dem Konsti Ebert, den habe ich da kennengelernt als allererstes. Und wir sind alle zu diesem JBL-Tryout hingegangen. Und da haben wir dann den Efram Yaman damals kennengelernt. Und der hat dann gesagt, ja, hey, ihr Sohn, zu meinen Eltern hat er gesagt, ihr Sohn ist gut genug, den wollen wir auf jeden Fall hier in der U16, in der JBL haben. Wir trainieren allerdings hier viermal die Woche oder dreimal die Woche und wie das denn möglich ist für mich. Und das haben wir halt besprochen zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ich will das machen. Klar, hört sich cool an, Jugendbundesliga mit Würzburg. Und da bin ich dann am Anfang, haben wir es uns irgendwie koordiniert. Meine Mutter hat mich oft gefahren oder mein Vater, wenn er Zeit hatte. Ich bin mit dem Zug hingefahren oder mit dem Zug zurück. Also das war am Anfang schon sehr viel Pendelei, bis es dann endlich oder letztendlich darauf hinauslief, dass ich von der 7. zur 8. Klasse nach Würzburg gegangen bin, komplett in die Schule auch, in die Sportklasse. Und da dann einen ja, ganz normalen ja, Schulweg hatte quasi. Ich war quasi jeden Tag in Würzburg. Ich bin frühst mit, meine Mutter hat mich frühst zum Bahnhof gefahren. Und von da, von Lauda bin ich dann quasi mit dem Zug jeden Morgen rein, habe dann trainiert und bin abends wieder zurück. Und so ging das Ganze los. Ja.
Und wie hast du den Tag in Würzburg verbracht? Also es war ja nicht nur Schule und Training als Jugendlicher oder
Ja.
noch sehr junger Jugendlicher eigentlich.
Ja. Also in dem Jahr, in den JBL-Jahren, da war es noch gut. Wir hatten so, ich würde mal so sagen, 15 Uhr Training. Und so bis eins war dann Schulaus. Dazwischen war Hausaufgabenbetreuung oder wir hatten damals so einen Kantinendeal. Und eben alle, das war nicht eine ganz coole Zeit, weil alle Basketballer in der Sportklasse, die waren auch alle in der JBL. Und wir haben dann quasi alle zusammen die Hausaufgaben gemacht, sind aufs Essen gegangen und sind danach zum Training. Und danach dem Training bin ich dann eben zum Bahnhof und oder meine Eltern haben mich abgeholt, eins von beiden, aber meistens bin ich zum Bahnhof und bin dann nach Hause gefahren. Das war noch einfach, sage ich mal, oder relativ einfach. Man war natürlich viel unterwegs. JBL war da noch ja, gut zu machen mit 15 Uhr Training. Und dann ging das nächste Problem los, dass in der NWBL oder dann auch in der Regionalliga oder zweiten Regionalliga am Anfang die Herren, wo wir dann Doppellizenz gespielt haben, dass die dann erst abends trainieren um 20 Uhr. Und dann ging es natürlich darum, was mache ich den ganzen Tag in Würzburg, wenn die Hausaufgabenbetreuung um 15 Uhr vorbei ist und ich dann 5 Stunden warten muss, bis das Training irgendwie losgeht. In der Schule kann ich auch nicht warten bis 20 Uhr, weil die ist zu. Und da ging es darum, vielleicht ein Internat zu machen, was für Baskets uns dann hätten ja, koordinieren können. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir ja, uns eine WG suchen. Oder meine Eltern haben die WG gesucht und ich bin eingezogen und bin dann quasi mit 16 zum ersten Mal so ein bisschen ausgezogen. Hatte dann einen oder anderen Tag in Würzburg, wo ich dann einfach in der Wohnung war und quasi aufs Training gewartet habe. Ja.
Das ist für dich sehr schwierig. Warst du da alt genug oder hattest du dann doch auch Heimweh? Bist du gut zurechtgekommen alleine?
Ja, ich bin ganz gut zurechtgekommen. Ja, ich glaube, das größte Problem war irgendwie mit dem Essen irgendwie. Wenn man dann halt Hunger bekommt, dann isst man halt sehr viel, dann einfach, was einem halt irgendwie einfach zu machen ist. Mal ein Döner vor allem, den hab ich viel gegessen oder irgendwie so, was man halt einfach kauft am Imbiss oder sowas. Da isst man, ernährt man sich nicht so immer so gesund. Und ich war jetzt nicht komplett weg aus der Welt. Ich würde sagen, von der Woche war ich jetzt viermal in Würzburg, habe viermal übernachtet und war die restlichen Tage, war ich dann immer noch zu Hause. Also ich war dann, ich glaube, für meine Eltern war das, oder für meine Mutter vor allem war das eine schwierigere Entscheidung, mich da loszuschicken in die große, weite Welt. Ich habe da, ja, versucht, das Beste draus zu machen. Es war nicht immer einfach, aber man war gut betreut trotzdem. Ich war nie wirklich alleine. Ich hatte meine Teamkollegen, die alle irgendwie Zeit verbringen mussten. Ich hatte Hausaufgabenbetreuung nach der Schule. Ich musste auch für die Schule Sachen machen. Also ich war jetzt nicht so, dass ich komplett irgendwie auf der Straße rumhing und nur darauf gewartet habe, dass ich endlich in die Trainingshalle kann. Ja, die Baskets, die haben natürlich auch auf mich aufgepasst. Ich hatte Individualtrainings an Tagen, wo ich länger Zeit hatte oder irgendwie andere Sachen. Und das wurde dann ganz gut koordiniert. Und mit der Zeit, ich bin dann ein paar Mal umgezogen. Weil es immer so Zwischenmiete-Dinger waren und mit der Zeit war das immer irgendwann eine richtig coole Zeit. Also muss ich auch sagen, ich wurde dann älter, ich war dann irgendwann natürlich auch noch 16, 17, 18 in der NBBL. Da ging es auch auf mein Abi zu und ich hatte dann auch richtig coole Mitbewohner. Irgendwann bin ich mit einem Teamkollegen zusammengezogen aus der zweiten Mannschaft, der war 2 Jahre älter als ich, mit dem habe ich auch NBBL gespielt. Und ab da war das eigentlich gar kein Problem mehr. Da war ich dann auch fast gar nicht mehr zu Hause. Also da war ich dann eigentlich nur noch in Würzburg, weil der wusste dann auch schon ein bisschen so einfache Sachen zum Kochen und so konnte dann schon machen. Und Miracoli-Spaghetti, die weiß ich heute noch. Also die aus der Packung, die habe ich mir wahrscheinlich alle 2 Tage gemacht. Aber es war immer schon besser, als die ganze Zeit irgendwie nur Döner zu essen oder McDonald's oder so. Und ich bin dann einfach relativ schnell erwachsen geworden, würde ich sagen. Und ja, so mit der Zeit muss ich sagen, dass es dann schon im Nachhinein nicht immer cool war, aber ich würde es auf jeden Fall nicht tauschen. Ich würde es, glaube ich, direkt also nochmal so machen. Ja.
Jetzt warst du 2,8 bis 2,17 in Würzburg. 9 Jahre von der U14 im Prinzip bis zum Profi. Dann bist du nach Jena gewechselt. War es einfach, kann man das so platt sagen, Zeit für einen Tapetenwechsel?
Ja, ich glaube schon. Wo ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich mit der Zeit erwachsen geworden bin, gerade im Privaten, bin ich, glaube ich, basketballerisch nicht wirklich erwachsen geworden in der Zeit. Ich habe gute Jahre gehabt, aber ich war immer unter diesem Schutzmantel des Jugendspielers. Ja, unser Junge, unser Max Ukrai hier, der kann gut spielen, aber der kann auch im Endeffekt nichts falsch machen. Und dahinter habe ich mich dann nicht versteckt, aber man hat halt diesen Schutz oder diesen Status hat man halt einfach, wenn man aus der eigenen Jugend kommt. Und ich habe dann richtig gelernt in Jena, als ich dann den Verein gewechselt habe, habe ich dann gelernt, so was es heißt, richtiger Profi zu sein. Ja, da muss man dann die Statistiken haben, da muss man die Punkte machen, da muss man, ja, da muss man dafür arbeiten, dass man quasi auf dem Spielfeld steht. Und da war Jena eine sehr gute Adresse. Ich wollte ja damals eigentlich gar nicht nach Jena, weil ich eigentlich schlechte Erfahrungen nur hatte mit Jena, weil wir in der JBBL und in der NBBL immer da im Winter nach Jena gefahren sind und da zwischen diesen Plattenbauten irgendwie in irgendwelchen Turnhallen Basketball gespielt haben. Und ich dachte mir so, ja, also Jena, das ist ja eine absolute Scheißstadt. Da will ich nicht hin. Lieber was anderes suchen. Und mein Agent meinte dann aber, ey, Jena ist nicht so schlecht. Hier, die Stadt ist schön und das Wichtigste ist nicht die Stadt, sondern dass du eben mit dem Trainer zusammenkommst oder zurechtkommst. Und der Björn Harmsen damals, der hat sich einfach unheimlich viel Zeit genommen im Vergleich auch zu anderen Trainern, wo ich war in der Bundesliga. Und der hat uns die Stadt gezeigt, mit dem waren wir essen im Sommer. Also meine Freundin damals, mit der ich heute noch zusammen bin, das war quasi unser erstes Jahr, wo wir zusammen waren. Sie hat direkt gesagt, ja, ich komme mit nach Jena. Und nachdem sie auch fertig war mit ihrer Ausbildung und nur gearbeitet hat in der Gastro, hat sie gesagt, ja, ich komme mit, wir ziehen da zusammen hin. Und wir beide waren dann quasi totale Fans von Björn auch, und weil er uns eben so überzeugt hat. Und da wurde ich dann nochmal erwachsener, würde ich sagen, gerade auch mit Freundinnen zusammenziehen zum ersten Mal. Aber gerade auch basketballerisch wusste ich einfach, worauf es ankommt. Wir hatten ein unheimlich erfahrenes Team mit Derrick Allen, Julius Jenkins und McElroy, von dem man sich auch einiges abgucken konnte. Und ja, das war einfach, würde ich jetzt sagen, im Nachhinein sagen, die perfekte Station nach der langen Zeit in Würzburg.
Hast du denn jemals mal gezweifelt, ob du das als Basketballprofi durchziehen kannst? Hast du mal gedacht, oh, ich muss mich vielleicht auch mal um was anderes kümmern?
Ja, schon. Ja, ich wusste schon, dass es so Phasen gibt, dass man mal schlechter spielt, gerade im Ende von der Zeit in Würzburg. Da habe ich dann schon gemerkt, unter Bauermann, ja, so richtig. Es gibt auch Trainer, die nicht so Fans von einem sind, sage ich jetzt mal. Und bei ihm hat man das dann einfach gemerkt. Er hat mich versucht zu pushen, natürlich im Training. Er war dann sehr streng, womit ich überhaupt kein Problem habe. Er merkt dann einfach, wenn dann andere Spieler einfach zum Einsatz kommen und man selber nicht. Und da habe ich dann schon gemerkt, so, hey, vielleicht bin ich doch gar nicht so gut, wie ich denke. Und da zweifelt man schon ab und zu mal an sich. Aber im Großen und Ganzen hatte ich eigentlich Vertrauen in mich selber. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich die Chance brauche, mich zu zeigen. Solche Zweifel an sich hatte ich später nochmal, also in meiner Karriere, gerade um Verletzungen rum. Immer wenn Verletzungen irgendwie, größere Verletzungen vor allem irgendwie da waren. Ich hatte zwei Meniskusrisse. Da war ich jedes Mal beim Arzt und er hat gesagt, ja, Meniskusriss, hier müssen wir aufpassen, weil es könnte irgendwann auf den Knorpel gehen und dann tut sich irgendwann das weh und das weh. Das hat alles Folgen. Da habe ich mir schon gedacht, so cool, das sind jetzt schon mal direkt 2, 3 Jahre weniger Karriere, die ich habe. Und da war schon der eine oder andere Tag, wo ich wirklich dachte, ich muss irgendwas anderes machen, um einfach ja, Plan B zu haben.
Wenn du so negative Neudeutsch Vibes hast, Zweifel hast, mit wem tauschst du dich dann aus? Holst du dir professionelle Hilfe? Machst du das mit dir selber aus? Mit wem sprichst du?
Oft mache ich es mit mir selber aus, leider, muss ich sagen. Die leidtragende Nummer eins ist meine Freundin da oft, weil ich immer so ein bisschen mich rein lebe dann im Tag. Sie merkt es dann auch selber, wenn ich einfach total ruhig werde. Ist heute noch so, wenn ich schlechte Phasen habe oder schlechte Spiele, da komme ich nach Hause und bin einfach nicht so gut gelaunt, wie sonst immer. Und Ja, Basketball ist da wirklich etwas, was die Stimmung einfach sehr beeinflusst bei mir. Ich versuche das eigentlich zu ändern. Ich habe da auch schon mal kurz mit einem Sportpsychologen in Ulm, habe ich da drüber geredet. Das ging vor allem auch um Verletzungen, wie man mit Verletzungen umgeht. Und wir haben ja in Würzburg auch so ein bisschen so Deals mit Psychologen, Sportpsychologen. Da will ich auch rein, aber das ist noch nicht so richtig angelaufen, weil das da noch so ein, ja, da gibt es einfach noch so ein paar Abstimmungsprobleme, ob die jetzt wirklich, ja, was wir da für Deals haben im Endeffekt. Und grundsätzlich will ich daran arbeiten, mache es aber noch zu wenig. Und ja, ich arbeite da oder im Endeffekt bin ich da selber dann der Leidtragende von, weil ich dann immer ja, schlecht oder gut drauf bin. Und das ist immer so abhängig von, ja, auch vom Basketball, wie es läuft.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TalkingBasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Du hast jetzt Ulm schon erwähnt. Nach Jena ging es für dich nach Ulm. Nächster großer Schritt, europäischer Wettbewerb, Eurocup. Gute erste Saison wahrscheinlich mit vielen neuen Erlebnissen und Eindrücken. Dann vor der zweiten Saison die schwere Knieverletzung. In der zweiten Saison, glaube ich, nur 6 BBL-Spiele. Zwei sehr unterschiedliche Jahre, wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest. Was wäre dann dein Fazit dieser Zeit in Ulm?
Ja, es war eine sehr schwierige Entscheidung, auf jeden Fall erstmal aus Jena wegzukommen. Jena hat sich da wirklich dann noch mal aus dem Fenster gelehnt, um mich wirklich zu halten zu können. Und ich wäre wirklich gerne geblieben, aber in meinem Kopf war immer nur der Gedanke, was würdest du es bereuen, wenn du es quasi nicht versucht hättest im Endeffekt? Und das wäre, glaube ich, schon so passiert. Von daher, jetzt im Nachhinein würde ich natürlich sagen, ja, bleib noch mal ein Jahr in Jena und spiele lieber noch mal auf BBL-Niveau so eine gute Saison. Aber ich weiß genau, dass ich immer diesen Gedanken hätte, was wäre, wenn. Und von daher habe ich das nie bereut, nach Ulm zu gehen. Es war ja eine super professionelle Organisation, die mich echt top aufgenommen haben. Und ja, Thorsten Leibenhardt, der hat auch viel von mir gehalten, hat sich auch sehr bemüht um mich. Und ich habe eigentlich, ja, gutes, ich habe Vertrauen gespürt, habe auch im ersten Jahr. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe gerade auf BBL-Niveau, ja, nicht so gespielt wie in Jena, nicht so frei, habe mich versucht, ein bisschen mehr als nur als Werfer ja, in die Rotation zu spielen. Ich habe solide Minuten gespielt, aber ich hätte auf jeden Fall irgendwie mehr machen können. Im Eurocup dagegen fand ich meine erste Saison sogar sehr gut, dadurch wirklich gute Partien, gerade auch defensiv auf dem Niveau. Da war ich eigentlich echt zufrieden mit mir. Und da hat eigentlich alles darauf hinausgelaufen, ja, jetzt im zweiten Jahr, jetzt im Sommer nutzen und im zweiten Jahr richtig angreifen in Ulm, weil ja, weil es eben, es lief solide, es lief nicht gut, aber ich wusste, woran ich arbeiten muss und diese Ziele habe ich mir eben dann eben auch gesteckt. Und ja, ich glaube, kurz vor den Playoffs gegen Rashid Mahal-Basic im Post versucht gegenzudrücken und dann hinten ein bisschen Knie, irgendwas, ja, hat es ein bisschen geknackt und da wusste ich dann schon, ja, okay, das ist jetzt nicht normal und dann hieß es eben Meniskusriss und hat mich dann eben den Sommer gekostet, wo ich dann an mir arbeiten wollte, wo ich mir an mir arbeiten wollte und war noch okay. Ich war nicht so lange raus, weil Meniskus relativ schnell zu machen ist. Es wurde dann nur geklettet, ein bisschen was rausgenommen. Der Arzt meinte, ja, das ist nicht so eine schlimme Meniskusverletzung, sieht eigentlich alles ganz gut aus, hast doch sehr viel Meniskus. Ich glaube, über 85% meinte er, das reicht auf jeden Fall. Es wird vielleicht ab und zu mal dick und so, aber wenn du da richtig drauf aufpasst, dann wird da nichts passieren. Das Problem war dann, dass wir quasi in Ulm im zweiten Jahr den Trainer gewechselt haben. Der Thorsten wurde Sportdirektor und weil ich eben nicht rechtzeitig ja auch fit war, nee, jetzt bringe ich irgendwas durcheinander. Ich hatte irgendwo, ich muss mich dran erinnern, das erste Jahr ging mit dem Meniskus zu Ende. Moment, im Sommer, im zweiten Jahr. Ja, auf jeden Fall habe ich mir irgendwo nochmal den Meniskus gerissen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es war, glaube ich, relativ früh, dann irgendwie in der Saison, dann kurz vor der Vorbereitung. Nee, Quatsch, das war ganz anders. Es war nach der Jena-Saison. So rum war das. Da war die erste. Ich hatte quasi Knieverletzung in den Sommer gegangen nach dem Jena-Ding und bin da mit einem Meniskusriss nach Ulm schon. Und die haben gesagt, okay, nehmen wir trotzdem, wir nehmen dich trotzdem rein, weil wir dir eben vertrauen, dass du das hinbekommst, und habe dann die erste Saison mit dem Meniskusriss gespielt, oder also mit dem operierten Meniskusriss. Und dann gegen Ende habe ich mir nochmal den Meniskus gerissen und der war ein bisschen schwieriger, der war ein bisschen länger, der wurde genäht, so, jetzt sind wir wieder da. Und habe dann eben den Sommer verpasst und die Ulmer haben sich umorientiert, weil ich nicht rechtzeitig fit wurde, haben Seth Hinrichs und Derek Willis verpflichtet auf meiner Position. Und hinter denen war dann natürlich nicht viel Spielzeit. Dann hatten wir noch Gavin Schilling und noch ein paar andere Big Men. Und da war ich der fünfte Big Man, war dann komplett außen vor. Der Lakovic hat mir die ganze Zeit gemeint, er mag mich, aber ja, er mag, wie ich arbeite, er mag meine Stimmung im Training, dass ich keine schlechte Laune verbreite, aber es ist einfach schwierig, Spielzeit für mich zu finden. Und so ging das ganze Jahr eigentlich über und es sah nicht gut aus, weil ich eben kaum gespielt habe. Ich habe, auch wenn ich, selbst wenn ich gespielt habe, nicht, ja, ich hatte einen Null-Rhythmus. Ich habe ja, zögerlich gespielt, weil ich einfach nicht wirklich reingekommen bin. Und so ging das Jahr dann zu Ende. Und es war dann auch relativ schnell klar, dass es um Null nicht weitergeht, weil einfach ich mich nicht zeigen konnte, ich keine die Möglichkeiten nicht nutzen konnte, die mir geboten wurden. Und da war dann relativ schnell klar, dass das, ja, dass es in Saison 3 nicht geht in Ulm. Und da kam noch Corona dazu. Das heißt, Teams mussten eh ein bisschen sparen an Deutschen vor allem oder an diesen mittelguten Deutschen. Da wurden lieber auf Jugendspieler gesetzt und wie auch immer. Und da ja, ging es für mich zu Ende in Ulm und auch in der BBL. Also da hatte ich komplett gar keine Angebote, muss ich sagen.
Ich habe da noch mal eine Frage, Entschuldigung, wieder was Psychologisches, weil es mich mal interessiert, wenn du so eine schwere Verletzung hast und du dann wieder anfängst. Ab wann merkt ein Sportler, merkst du, ich kann wieder 100% meinem Körper vertrauen? Ich glaube, am Anfang denkst du immer noch, oh, du bist
Ja.
irgendwie gehemmt, verkrampft, weil du vielleicht nicht das Zutrauen zu deinem Knie hast. Ab wann ist denn dann der Moment da, wo du sagst, es geht wieder? Ist das wirklich, du stehst morgens auf und, oh, alles ist gut, oder? Weil du auch sagst, du hast ja keine Hilfe dir, vielleicht in Ulm vielleicht doch. Wie sieht es aus bei dir dann in so einem Kopf?
Man braucht einfach unheimlich viel Geduld. Also es ist nicht so, dass man von dem einen auf den anderen Tag sagt, okay, jetzt habe ich keine Beschwerden mehr im Knie. Ist bei großen Verletzungen gehen die, glaube ich, nie richtig weg. Ich wache heute jetzt noch manchmal auf und gerade wenn es kalt draußen ist und Minusgrade, dann komme ich in die Halle, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal 30 Minuten länger, um mein Knie richtig aufzuwärmen, weil es einfach nicht fit ist, nicht topfit ist. Vor allem, ich habe ja jetzt keinen. Ich sage ja immer, ich habe einen reparierten Meniskus, aber trotzdem habe ich ja eine riesen Narbe quasi in dem Gewebe und ab und zu macht das einfach ein bisschen Faxen. Und für mich immer, mittlerweile sage ich brauche einfach viel Geduld. Man braucht mindestens genau die Zeit, die man raus war, braucht man, um wieder reinzukommen. Auf jeden Fall. Das ist also immer für mich im Kopf so grob eine Rechnung, wo ich mir dann eben auch die Zeit lasse. Wo ich sage, okay, es dauert jetzt noch, hey, du warst 3 Monate raus, jetzt mach mal den ersten Monat. Es wird noch ab und zu scheiße, manchmal wird das Knie wieder dick, manchmal musst du nochmal einen Arzt drauf gucken und das sind dann schon schwierige Tage. Aber ja, ungefähr nach der Zeit, manchmal dauert es auch länger, merkt man dann schon irgendwann, okay, hey, die Bewegung ging vor ein paar Wochen noch gar nicht, das kann ich jetzt wieder machen. Oder hier irgendein Spin-Move, wo das Knie auch gedreht wird, oder die macht man dann einfach mal im Training und dann denkt man sich, okay, es geht wieder, die kann ich wieder machen und dann kommt man so ganz langsam wieder rein. Ist natürlich viel ja, viel unterstützen kann man da im Kraftraum natürlich sehr viel machen. Und wenn man da die Kraft wieder reinkriegt ins Knie, das ist unheimlich helfend. Und den genauen Zeitpunkt, also kann ich jetzt, glaube ich, so gar nicht beantworten, wann das ist.
Hast angesprochen, nach Ulm kein Interesse aus der ersten Liga. Du bist in die Pro A nach Bremerhaven gegangen. Zeitgleich mit Kevin Jebo, der aus Hamburg kam. Wenn man sich das übereinander legt, kann man ja für euch beide sagen, Fortschritt durch Rückschritt. Das ist ja letztendlich dabei rausgekommen. Hast du dich mit Kevin mal ausgetauscht über diesen Weg, den ihr da gegangen seid?
Noch nicht so richtig, nee. Wir quatschen ein bisschen beim Spiel. Aber ich bin jetzt immer der beim Spiel immer ein bisschen ja, sehr fokussiert ist. Manchmal, ich quatsche nicht immer mit jedem. Kevin ist da, glaube ich, ähnlich. Wir quatschen immer so, wenn wir uns auf dem Feld treffen, dann sagen wir so, ja, hey, alles klar, wie geht's und so. Und er hat eine unheimlich gute Saison. Also das hätte ich damals überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, für uns beide war das ein schwieriger Schritt. Ich glaube, wir beide waren der Meinung, dass wir BBL-Spieler eigentlich sind und dann den Umweg über Bremerhaven zu gehen, ja, das musste man auch erstmal verdauen, glaube ich. Und ich glaube, bei Kevin hat es ein bisschen länger gedauert als bei mir. Ich habe die Situation, glaube ich, ein bisschen schneller akzeptiert. Kevin hat natürlich dann noch ein bisschen in dem Jahr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Jedes Mal, wenn er aber gespielt hat, hat man direkt gesehen, also was der Junge für ein Talent hat und dass er seine PS im Endeffekt nur auf die Straße kriegen muss, dann ist es eine Frage der Zeit, bis er wieder BBL spielt. Und ja, ich hatte dann das Glück, direkt wieder mit Heidelberg dann aufzusteigen und in der BBL zu spielen nach einer Saison. Und ich glaube, Kevin hat noch das ein oder andere Jahr in der Pro A gemacht, aber ich glaube,
Eins noch, ja.
eins noch, ja. Ich glaube, ja, es ist natürlich, die Pro A ist manchmal immer so eine, kann so eine Falle sein, für Deutsche, aber ich glaube, im Endeffekt setzt sich Qualität durch und dass Kevin jetzt dieses Jahr. Ja, so ein Jahr hat letztes Jahr auch ja schon, dass er jetzt so zwei so Mega-Jahre hat, ist einfach, glaube ich, zeigt, wie sehr er doch auch gereift ist, auch im Privaten. Er ist jetzt auch Vater und Ehemann und das gehört, glaube ich, alles dazu, was ihm, glaube ich, früher ein bisschen gefehlt hat.
Du hast gesagt, für dich ging es dann schnell wieder in die BBL nach Heidelberg. Ich habe es vorweg schon so ein bisschen gesagt. Ne? 68 Spiele in zwei Saisons, keine Verletzung. In der zweiten Saison drittbester Scorer der Mannschaft nach zwei Ausländern. Ihr hattet ja eigentlich eine Mannschaft, die knapp an den Playoffs dran war. Warum dann trotzdem jetzt der Wechsel zurück nach Würzburg?
Ja, wieder eine sehr schwierige Entscheidung, ähnlich wie damals zwischen Jena und Ulm. Wir haben früh verhandelt mit Heidelberg. Die haben sich natürlich früh um mich bemüht. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, den sie natürlich wollten, weil ich hatte auch ja, wirklich ein gutes Jahr. Wir sind aber nicht so richtig zusammengekommen. Und irgendwann hat sich Würzburg bei mir gemeldet. Ja, es war natürlich immer, ich bin immer, ich war die ganze Zeit über, bin ich im Sommer zurück nach Würzburg. Ich hatte eine Wohnung in Würzburg, meine Freundin war oft in Würzburg, sie stammt ursprünglich auch aus Würzburg. Ich bin quasi immer wieder zurückgekommen. Ich habe in der Trainingshalle von den Baskets trainiert im Sommer und mit Felix Hoffmann immer im Sommer viel trainiert, 5 gegen 5 Pickup-Games organisiert mit den ganzen fränkischen Teams außenrum, die sind alle nach Würzburg gekommen. Da haben wir so eine kleine Felix Hoffmann Summer League, haben wir es immer genannt. Da haben wir so ein bisschen gezockt und ich habe diesen Kontakt quasi nie richtig verloren. Und ja, ich bin dann damals. Es war gut, dass ich gegangen bin damals aus Würzburg, aber es hat sich immer so angefühlt, als ob ich da irgendwie noch eine Rechnung mit offen habe. Ich habe irgendwie noch eine Rechnung mit dem Verein offen, weil ich nie so richtig gezeigt habe und nie so richtig zeigen konnte, wie gut ich eigentlich geworden bin durch die Ausbildung von Würzburg. Und dieser Gedanke, hat sich einfach dann, als Krischel mir dann geschrieben hat, ich soll nichts unterzeichnen, sie arbeiten gerade an einem Angebot für mich. Ich sage es nicht, es war direkt vorbei, aber dieser Gedanke war einfach in meinem Kopf. Und ich bin Heidelberg unheimlich dankbar, auch dem Frankie Ignatovic, dass er mich mit hochgenommen hat in dem ersten Jahr, und auch Jonas Iserlohm, Ja, der für mich eigentlich fast der optimale Trainer war jetzt im Nachhinein, dass es so 2 super Jahre waren. Aber aus mehreren Gründen bin ich dann auch nach Würzburg, weil auch einfach privat, ich hatte ewig lange Fernbeziehungen mit meiner Freundin, die jetzt nach Erfurt muss wegen ihrem Masterstudium. Und das wäre einfach noch eine größere Distanz, zwischen Erfurt und Heidelberg. Da war Würzburg schon ein bisschen näher. Wir haben hier, oder meine Freundin hat hier ein Haus geerbt, das wir auf Vordermann bringen gerade. Und das sind einfach alles Sachen, die kann ich hier vor Ort besser machen. Das sind einfach viele private Gründe, die dazugekommen sind, neben den sportlichen. Ja, die auch da, ja, auch gut waren. Ich habe mit dem Würzburger Trainer gesprochen, wie sie mich einsetzen wollten. Das hat sich auch nicht schlecht angehört. Natürlich sagt man das, sagt man natürlich nie. Man sagt natürlich, was der Spieler hören will in so Gesprächen im Sommer. Dem bin ich mir auch bewusst. Aber ja, die Entscheidung ist relativ schnell klar gewesen, dass ich einfach hier zurück will und hier nochmal zeigen will, auch in meinen besten Jahren, was ich drauf habe. Und ja, die Rechnung begleichen sozusagen.
Du hast Jonas Isserloh erwähnt. Heidelberg aktuell Tabellenletzter, Jonas entlassen, Ingo Freier rein. Kannst du, der du die Situation jetzt durchaus kennst, einigermaßen einordnen, warum es schiefgegangen ist in dieser Spielzeit bislang?
Schwierig, sehr schwierig von außen das zu beurteilen. Ich glaube, was Jonas braucht, um in dem System zu funktionieren, ist einfach ein sehr guter Point Guard, der für andere kreiert. Ich glaube, der hat dieses Jahr gefehlt. Ich glaube, McGirl hätte dieser Spieler sein können. Ist aber aus unterschiedlichen Gründen, die ich nicht kenne, keine Ahnung, haben die wahrscheinlich einfach nicht zusammen funktioniert. Ich meine, Jonas ist sehr, sehr fordernd, von seinen Point Guards. Das war letztes Jahr mit Eric Washington genauso. Da ist in der Vorbereitung auch der ein oder andere Spieler und auch öfter mal Eric einfach aus dem Training geflogen, weil er irgendwas gemacht hat, nur basketballerisch, was ihm nicht gefallen hat. Und es braucht einfach das System, wenn man es zum ersten Mal spielt, braucht es einfach eine Weile, bis es umgesetzt wird. Und letztes Jahr hatten wir einfach mit Eric einen sehr guten Aufbauspieler, der für andere kreiert hat, mit der Kombination mit mir, dass ich ihm eben den Platz gegeben habe, dass er unterm Korb kein Fünfer stand, weil ich die immer mit nach außen gezogen habe, war einfach eine sehr gute Kombination, die aber auch erst gegen Ende funktioniert hat so richtig. Am Anfang haben wir auch ein bisschen gebraucht, um in das System zu kommen. Und Jonas hat es auch öfter letztes Jahr gesagt, es wird dauern, wir werden nicht von Anfang an Spiele gewinnen, sondern erst gegen Ende der Saison, weil wir da immer noch intensiv trainieren. Und dieses Jahr von außen, es wundert mich eigentlich, weil sie ja doch viele Spieler gehalten haben von letztem Jahr, die eigentlich ja, das System kennen und wissen, worauf es ankommt. Aber ich glaube einfach, auf den Schlüsselpositionen haben sie dann quasi ja doch die richtigen Spieler verloren und konnten die dann nicht, ja, könnten Sie da nicht, kann keine Äquivalente dafür finden, keine gleichwertigen Spieler?
Jetzt haben wir über Heidelberg gesprochen. Da sagst du Ferndiagnose. Jetzt keine Ferndiagnose. Warum läuft es in Würzburg so gut?
Boah, ja, wir haben einfach einen guten Run gerade, muss ich sagen. Das eine oder andere Spiel in diesem Run haben wir wirklich auch glücklich gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben in Kreilsheim glücklich gewonnen. In Bamberg am Ende des Spiels noch gedreht, jetzt in Tübingen uns noch irgendwie in die Overtime gerettet und da Otis Livingston einfach machen lassen, der uns quasi das Spiel gewonnen hat. Und wir haben von Anfang an eigentlich eine super Vorbereitung gespielt mit viel Verletzungsproblemen, auch schon in der Vorbereitung. Das heißt, wir haben eigentlich das ganze Jahr schon eine enge Rotation gespielt. Und das heißt, dass die Spieler, die auf dem Feld stehen, einfach unheimlich eingespielt sind. Das hat man vor allem defensiv von Anfang an gemerkt. Wir hatten unheimlich gute Gameplans von Sascha. Der hat genau gesagt, den lassen wir den Wurf nehmen und den lassen wir den Wurf nehmen, weil die können die Würfe nicht so. Aber dafür nehmen wir die anderen Würfe weg. Und das ist natürlich dann immer, ja, einfach gesagt, aber bisher hat es echt gut funktioniert. Wir forcieren Mannschaften zu werfen, die sie gar nicht so trainieren vielleicht oder die sie gar nicht wollen, sondern forcieren sie dazu, was anderes zu machen als sonst. Und deshalb glaube ich, ja, das geht einfach auf. Und nachdem wir immer 4-4 standen oder 5-4 dann zwischenzeitlich, hat es auch offensiv Klick gemacht. Dann irgendwann Otis hat angefangen, ist aggressiver zum Korb gegangen. Wir haben dann doch die Matchups gesucht, besser gesucht oder und gefunden, die wir eins gegen eins attackieren wollen mit unseren Guards. Dafür hat Sascha, ja, ist er berüchtigt, dass er eben gute 1 gegen 1 Guards hat, die kreieren, und das ist das System. Manchmal sieht es ein bisschen statisch aus, aber oftmals ist es genau das, was wir wollen, dass wir eben genau gewisse Matchups attackieren. Und dann hatten wir dann den Run, ja, da sind wir 2, 3 Spiele gewonnen gegen gute Teams, und mittlerweile ist es einfach, spielen wir mit einem ordentlichen Selbstvertrauen natürlich. Wir haben eine gewisse Selbstverständlichkeit, wir wissen, dass die Spiele nie zu Ende sind bis zum Schluss, und haben auch Selbstvertrauen mittlerweile in uns, dass wir ja auch gute Mannschaften schlagen können. Ich glaube, jetzt am Sonntag wird der nächste Härtetest auf jeden Fall, wo wir dann zeigen müssen, wie gut wir wirklich sind.
Als Fußballer wolltest du unbedingt zum FC Heckfeld. Das war dein großer Traum. Was ist denn jetzt noch dein Traum im Basketball? Du hast ja noch einige Jahre vor dir.
Ich habe ein bisschen eine leichte Knieverletzung aus Heidelberg mitgenommen. Ich habe so ein Knochenmarksödem durch einen Treffer in der Saison, ein bisschen oberhalb vom Knie. Das ist einfach, das belastet mich gerade ein bisschen. Es stört mich jetzt nicht, wenn ich aufgewärmt bin und fit bin. Aber manchmal merke ich schon, dass ich auf dem rechten Bein nicht so die gleiche Kraft habe wie links. Das heißt, im Endeffekt ist mein oberstes Ziel gerade kurzfristig, dass ich erstmal wieder richtig gesund werde, weil ich einfach noch nicht bei meinen 100% bin, die ich haben will. Und ich fokussiere mich voll auf die 2 Jahre. Danach muss ich mal gucken, wie weit der Weg noch geht, wie basketballerisch, wie sich das noch entwickelt. Ich meine, dieses Jahr spielen wir ein bisschen besser, aber meine persönlichen Zahlen sind jetzt ein bisschen runtergegangen. Bin ich jetzt auch noch nicht so zufrieden, das ist einfach ein anderes System, andere Spielweise als Fünfer, an die ich mich auch erstmal noch ein bisschen gewöhnen muss. Und deswegen will ich da erstmal mich richtig anpassen. Und dann kann man schauen nach den 2 Jahren, wo es hingeht. Aber ich sage ehrlich, wenn da jetzt kein Riesenangebot irgendwie und ich mich nochmal super entwickle im nächsten Jahr und da kein großes Angebot von, weiß nicht, den FC Bayern Basketballern oder von den Alba-Spielern oder wie auch immer, Mannschaften, die mit viel Geld und die das eben dann bezahlen, dann sehe ich, glaube ich, keinen großen Grund, jetzt nochmal irgendwie den Verein zu wechseln, ob es jetzt nach oben ist oder wenn es halt eben schlechter läuft, dann vielleicht auch nach unten oder so. Ich bin ja einfach jetzt dann wieder zu Hause angekommen und da muss, glaube ich, jetzt schon einiges passieren, dass ich jetzt nochmal irgendwie auf große Weltreise gehen will.
Du hast gesagt, anderes Spiel als Fünfer. Würdest du, wenn du dich als Spieler beschreiben solltest, oder wärst du mit dem Begriff Stretch 5 einverstanden für dich?
Ja, ich glaube mittlerweile schon. Also ich habe letztes Jahr auch den Brian Griffin, den Center aus Heidelberg, der hat auch nicht wirklich verstanden am Anfang, was der Trainer denn von ihm will. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, ich bin auch nicht einverstanden damit, dass ich hier als Fünfer bezeichnet bin oder dass ich ein Fünfer bin, aber ich bin halt einfach ein Power Forward, der halt auf der Position 5 spielt. So, das ist ja was komplett anderes. Klar, bin ich auf dem Bogen, bin ich der Fünfer, aber wenn ich jetzt meinen direkten Gegenspieler im Training jeden Tag anspreche und mit Owen Klaassen, dann denke ich mir jedes Mal, also ich bin absolut gar kein Fünfer im Vergleich zu ihm, weil der schiebt alle durch die Zone, der springt aus dem Stand, macht Dunkings und dominiert die Bretter und alles Mögliche. All die Eigenschaften hätte ich gerne, dann wäre ich nämlich noch ein viel besserer Fünfer. Aber ich bin eben, ja, ich habe andere Stärken. Ich attackiere nämlich lieber von außen. Ich spiele eher wie ein Vierer. Ich habe ja jahrelang auch als Vierer gespielt.
Du galtst ja zu Beginn eigentlich eher als eine 4-3 als eine 4-5.
Ja, genau. Früher, ich weiß noch, ich habe auch probiert, Jahre komplett auf der 3 gespielt, weil die Würzburger mich eben auf die 4-3 bringen wollten oder vielmehr auf die 3 unter Bauermann. Der hat auch gemeint, ja, du könntest auch noch ein Dreier werden. Und irgendwann unter Frankie, muss ich dann auch sagen, der hat mir den Breakout Chapman im ersten Jahr in Heidelberg auf der 4 in Heidelberg, auf der 4er Position, genau, und der hat eben unheimlich viel gespielt, der hat, glaube ich, auch 32 Minuten im Schnitt oder so gespielt, das heißt, auf der 4 war nur noch so 8 Minuten Zeit, Und ich war auch nicht schlecht. Dann hat Frankie dann eben mal gesagt, ja, spielst du jetzt halt auf der 5. Und so ging das Ganze dann los, dass ich dann angefangen habe, Fünfer, ja, als Fünfer zu spielen und auch Fünfer zu verteidigen. Und ja, manchmal bin ich da ein bisschen outnumbered, gerade gegen stabile Center, gerade wie auch Owen. Aber ja, das muss man dann eben, der Trainer muss es dann eben anders lösen. Ja, auch mal trappen im Post oder gute Rebounder um mich herumstellen, dass das alles so ein bisschen ausgeglichen wird. Und so als Stretch-Fünfer mittlerweile sage ich auch jedem, ja, ich spiele auf der 5, ich bin Center, aber halt ein Center, der Dreier wirft. Und ja, so würde ich das am ehesten auch beschreiben.
Wollen wir mal ein bisschen mal noch was von dir noch kennenlernen? Wenn du sagst, deine Freundin ist öfter weg in Erfurt, du zu Hause, gibt es bei dir dann immer noch alle 2 Tage Miracoli oder sind deine Küchenfertigkeiten mittlerweile größer geworden?
Nee, mittlerweile sind sie größer geworden. Ich koche gerne. Ich würde sogar sagen, dass ich ein ganz guter Koch bin. Also meine Mutter ist auch ein sehr guter Koch, eine sehr gute Köchin. Von daher, und ich koche auch so ein bisschen ohne Rezept. Da wird einfach alles so ein bisschen zusammengeschüttet, sage ich jetzt mal. Und dann nach Jahren entwickelt sich daraus dann Rezepte. Ich bin manchmal ein bisschen zu faul. Also manchmal sage ich dann wirklich, okay, ich mache jetzt irgendwie nur, also ich bin da auch sehr genügsam. Faul und genügsam ist dann eine sehr gute Kombo. Da machen wir einfach nur mal Reis mit irgendwie Tiefkühlbrokkoli und dann zu Pesto oder sowas. Und dann, das reicht mir schon zum Essen. Aber ja, mit Freundin zusammen, da wird ab und zu schon mal was Größeres gekocht. Und ja, mittlerweile habe ich davon den einen oder anderen Küchenskill. Ich würde mir jetzt noch nicht als Superkoch bezeichnen, aber es reicht auf jeden Fall, um meine Freundin und mich zu bekochen.
Ja, was nimmt man denn da lokulisch mit, wenn man lange in Würzburg war, wenn man einen Ausflug nach Jena macht, in Ulm war, in Bremerhaven war, jetzt in Heidelberg? Wie sieht denn dann so ein Teller aus, wenn man alle Spezialitäten da zusammenpacken würde?
Also ein Fischbrötchen aus Bremerhaven muss dabei
Ja.
sein.
Irgendwie so ein Backfischbrötchen, genau. Dann eine Thüringer Bratwurst.
Fränkisches Bier daneben.
Fränkisches Bier, Käsespätzle, irgendwie sowas wäre mein kulinarischer Teller wahrscheinlich.
Ob das alles zusammen schmeckt, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, ich auch nicht wirklich. Ja.
Wir haben ja
Wahrscheinlich nicht.
eben, anderes Thema schnell. Wir haben ja eben mal über deine wahnsinnigen Talente im Comedian-Bereich gesprochen. Auf welchen Humor stehst du? Gibt es jemanden, den du richtig gut findest, was Comedian angeht? Oder eine Serie, die dir gefällt, weil es einfach witzig ist? Gibt es da sowas?
Ja, ich bin ein großer Fan von Felix Lobrecht, auf jeden Fall. Da höre ich mir auch den Podcast an, Tommy Schmidt. Also die zwei, da sitze ich schon das eine oder andere Mal im Auto und lach, ja, bin lauthals am Lachen. Ansonsten muss ich da ein bisschen Shoutouts an Felix Hoffmann geben, der jetzt natürlich kein professioneller Comedian ist. Aber ich glaube, wir haben schon einen sehr ähnlichen Humor und da wird schon ab und zu, ich sag mal, sehr ulkig im Training. Also wenn die eine, also wirklich, wenn wir eine witzige Phase haben, oder jetzt gerade auch, wenn die Stimmung gut ist, ja, da wird auf jeden Fall jeder Ami mal irgendwie aufs Korn genommen oder auch die Deutschen. Da wird von nichts halb gemacht und ja, macht einen großen Teil aus von unserer Teamchemie dieses Jahr, dass eben alle so ein bisschen, ja, alle locker drauf sind und da muss ich ihm ein paar Shoutouts geben. Ja, so in die Richtung. Sonst große Comedians schaue ich jetzt eigentlich nicht. Da bin ich, weiß ich nicht, habe schon so genug Comedy in meinem Leben, so gefühlt, dass ich da nicht noch mehr brauche.
Ich kann ja überhaupt mir keine Witze merken und kann noch schlechter Witze erzählen.
Oh
Kannst
ja.
du das?
Ja, ich habe da mir früher mal angefangen, gute Witze in mein Handy aufzuschreiben,
Ah.
weil ich gesagt habe, ich vergesse Witze auch immer und habe dann irgendwann angefangen, Witze, die mir gefallen, ins Handy aufzuschreiben. Und ich glaube, meine engsten Freunde, die kennen alle schon. Die
Wir
finden die, glaube ich, auch nicht mehr
kennen sie
witzig.
nicht alle. Jetzt erzählst du bitte einen
Dein
jugendfreien,
Lieblingswitz.
aber bitte. Jugendfrei muss er sein, Max.
Ja,
Okay.
dein Lieblingswitz.
Ein Jugendfreier, da gucke ich jetzt kurz mal nach.
Ach, du guckst jetzt im Handy nach, come on.
Ja, ich gucke jetzt mal kurz nach, welchen ich am besten finde.
Den musst du doch einfach so raushauen können.
Okay. Also ich mach jetzt mal zwei. Ich mache einen kurzen.
Ja.
Gut. Und der geht so. Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Witz? Timing.
Okay.
Okay, stille.
Okay. Ich hoffe, ich hoffe, der zweite gibt ein bisschen mehr her.
Okay, ja. Ja, der geht ein bisschen länger. Ist auf jeden Fall ein Betrunkener. Der sitzt abends an der Bar und redet mit dem Barkeeper und meint so, oh, ich bin schon wieder betrunken und meine Frau wird mich jetzt schon wieder hassen. Ich darf eigentlich gar nicht hier sein. Aber ich bin immer hier und bin immer betrunken. Hast du eine Lösung für mich? Was kann ich machen? Dann meinte der noch dazu, ja. Und jetzt habe ich mir vorhin auf der Toilette habe ich noch habe ich musste ich mich übergeben und das auch ein bisschen hier auf meinem Hemd gelandet.
Ah, ich kenne ihn, aber erzähle ihm weiter.
Okay. Dann sagt der Barkeeper,
So ganz
so,
jugendfrei ist er nämlich nicht, aber
ja,
er geht noch. Mach weiter.
er geht noch. Da sagt der Barkeeper, ja, ich habe da eine Idee für dich. Sag einfach deiner Frau, wenn du nachher heimkommst, hey, du bist an der Bar vorbeigelaufen, da ist ein Betrunkener aus der Bar rausgekommen. Der hat sich übergeben. Die Hälfte davon ist auf deinem Shirt gelandet, auf deinem Hemd. Dafür hat der Betrunkene dir aber 10 € zugesteckt in deine Brusttasche, damit du quasi das Hemd zur Reinigung bringen kannst. Ja, und damit deine Frau nicht sauer ist, deswegen stinkst du so nach Alkohol, weil der dich ja eben voll gekotzt hat, sage ich jetzt mal. Er kommt nach Hause, sagt, ja, das ist eine super Idee, geht nach Hause, ist natürlich voll laut, schmeißt alles um, weil er so betrunken ist. Seine Frau wacht natürlich auf und sagt so, wo warst du? Warst du schon wieder in der Bar? Du stinkst nach Alkohol. Was ist das auf deinem Hemd? Ist das Kotze? Dann sagt er, ja, das ist Kotze, aber ich kann das alles erklären. Da bin ich an der Bar vorbeigelaufen, da ist ein Betrunkener rausgekommen, hat mich angekotzt, hat mir aber 10 € in die Brusttasche gesteckt, damit ich die zur Reinigung bringen kann. Kannst du nachschauen? Die Frau schaut nach, sagt, ja, hier sind aber 20 € drin. Dann sagt der Mann, ja, in die Hose hat er mir auch noch gekackt.
Ei, ei, ei,
Ja,
ei. Was sagen wir denn
Stefan kennt
da?
sich schon.
Ist das nicht was auch auf dem Court, dass man dann den Gegenspielern kurz mal eben so Witze reindrückt,
Oh,
damit die
das.
Schwachen nicht mal den Ball kontrollieren können?
Na, so lang, das dauert so lange, ja, dann kann ich
Ja,
nicht so schnell
hör mal
erzählen.
eben zu, ich habe einen Witz.
Aber der funktioniert auch auf Englisch. Also,
Ja, versuch's doch mal. Versuch's doch mal. Probier
ja,
durch.
ich glaube, der eine oder andere Witz, der ist ja halt oft mit irgendwie Wortwendungen und so, die gehen alle nicht auf Englisch.
Stimmt.
Die habe ich auch schon alle getestet bei meinen Teamkollegen und der funktioniert auf Englisch, den verstehen sie meistens auch, ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Hey, du Witz, mal wieder das gelernt, Stefan. Du kanntest sie natürlich schon, ja klar, ist ja so deine Kategorie.
Ich kann ihn tatsächlich, ja.
Oder ist das sogar aus deinem Leben gewesen? Nein, Stefan, nein. Ne? Wer weiß es schon?
Wer weiß es?
Wer
Wer
weiß
weiß
es?
das, ja?
Lass mal so stehen.
Oder who knows? Das würde auch bei den
Los.
Amerikanern funktionieren.
Who knows? Ja,
Ja.
Max, also danke für deinen Einblick in dein Leben, danke für deine Witze, danke für den parodierten Frank Menz. Das war schon Unterhaltung pur. Und wenn du mal nicht Basketball spielst, vielleicht machst du ein Lokal auf in Würzburg, servierst Miracoli und parodierst die Gäste oder ich weiß nicht was. Vielleicht ist das ja eine Marktlücke. Ja,
Und
funktioniert.
steckst
Ja.
allen Besoffenen 10 € in die Brusttasche, bevor sie gehen.
Genau.
Ja, das
Als
wäre es,
Heimat
ja.
gibt's, was war das? Fischbrötchen mit Thüringer Bratwurst, Spätzle und dazu ein fränkisches Bier.
Genau. Ja.
Vielleicht funktioniert sowas, ne?
Vielleicht, ja. Da musst du einfach nur mit genügend Leute kennenlernen, die ihn alle einladen. Ja. Und dann funktioniert das in der
Wenn die
Gastro
Hütte
ganz
einmal
gut.
voll ist, dann wollen da alle hin. Pass auf, dann ist es so ganz was.
Genau.
Das ist der Spot schlechthin in der Stadt.
Ja.
Aber erstmal seh zu, dass du noch ein paar Jahre Basketball spielst, dass du vor allen Dingen gesund bleibst. Du hast ja gesagt, das ist ein großer Wunsch von dir. Da drücken wir alle Daumen.
Ja,
Jo, danke schön.
dass das Knie wieder voll in die Reihe kommt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist nicht super schlimm, aber manchmal beim Springen ab und zu, wenn es dann ein bisschen wiegt, das nervt einfach und diesen Schmerz hätte ich einfach gern weg. Es sind nicht mehr 4%, aber ab und zu. Aber danke.
Genau. Und wenn du
Gut.
deutscher Meister geworden bist in diesem Jahr, dann machen wir wieder einen Podcast. Einverstanden?
Ja, können wir gerne machen, aber mal schauen, ob das so weit kommt. Ja.
Bitte positiv denken.
Ja, auf jeden Fall.
Er weiß das schon. Nichts ist unmöglich. Das wissen wir spätestens, seit die deutschen Basketballer Weltmeister geworden sind.
Das
Also,
stimmt.
warum nicht Würzburg auch Deutscher Meister? Hm?
Ja, ich meine, Ulm hat es letztes Jahr vorgemacht. Überraschend deutscher Meister geworden.
Ja.
Aber das Wichtigste bei uns in Würzburg ist, dass wir auf dem Boden bleiben. Das sagt uns unser Trainer auch immer. Es kann jetzt am Wochenende kann der Winning Streak vorbei sein und wir können dann auch aber anfangen zu verlieren. Und dann müssen wir schauen.
Das machen wir. Wir beobachten das hier auch bei Talking Basketball. Max Ellis Ugrai, vielen Dank für alles, für die Zeit. Grüße nach Heckfeld und vielleicht geht der Traum ja mal in Erfüllung, dass du für den FC mal
Ja.
auflaufst. In diesem
Na, die
Sinne.
Grüße an Heckfeld, an die schließe ich mich an. Mal gucken, ob das jemand hört.
Genau. Und wenn du tatsächlich mal für den FC Heckfeld aufläufst, sagst du uns bitte Bescheid, weil dann machen wir eine Sondersendung.
Auf jeden
Alles
Fall.
klar. Na, das kann man auf jeden Fall machen.
In diesem Sinne, das war Talking Basketball mit Maximilian Ellis Ugrai, mit Stefan Koch und Paul Sitschke. Alles Gute, bleibt gesund. Bis bald.
Ciao.